Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Liebe Gemeinde Wolfratshausen, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Wir haben uns ja schon häufiger gesehen und auch schon kennengelernt. Und jetzt freue ich mich und bin sehr dankbar, dass ich heute predigen darf, heute bei euch. Und ich war so erstaunt, wie freudig ihr dabei seid zu singen. Also ich habe das richtig gehört, da ist eine Kraft dahinter und eine richtige Freude, wenn ihr singt, das ist toll. Das freut mich ganz arg, das steckt mich dann auch richtig an, mit in den Gesang einzusteigen. Also bewahrt euch das, das ist echt schön. Ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen. Da ging es um einen Geldtransporter in den USA. Der ist auf einer Schnellstraße gefahren und man weiß nicht genau warum, aber die Ladetüren haben sich geöffnet auf der Schnellstraße. Und zwei große Säcke mit Geldscheinen sind dann rausgeflogen. Und die waren gefüllt mit 100-Dollar-Scheinen. Letztendlich hatte der Geldtransporter, ich glaube, 500.000 Dollar geladen und 200.000 Dollar sind irgendwie dann verloren gegangen. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Der fährt da auf der Straße. Es ist eine stark befahrene Straße, eine Schnellstraße. Und der Verkehr läuft weiter. Aber manche Autofahrer sind einfach stehen geblieben und haben gesagt, nee, das Geld, das sammle ich hier auf. Mitten auf der Straße haben einfach welche angehalten und haben das Geld eingesammelt. Das war natürlich gefährlich, weil manche sind weitergefahren, manche nicht. Es gab dann Auffahrunfälle. Gott sei Dank sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, was die Menschen alles gemacht haben, um dieses Geld auf der Straße einzusammeln. Wo ich mich auch gefragt habe, ist das so notwendig jetzt? Aber interessant war für mich auch der Gedanke, was ist uns wichtig? Wofür sind wir bereit, uns hinzugeben und mit großem Einsatz danach zu ringen? Ja, also einige Menschen dort, die haben sind ein hohes Risiko eingegangen, um dieses Geld einzusammeln. Und ich denke mal, dieses Geld war für sie ein bisschen Glück. Kann man Glück einfach so einfangen? Wenn wir das auf das Geistliche übertragen, können wir Segen einfangen oder erhaschen? Im Alten Testament, da gibt es eine Persönlichkeit, die ganz stark sich den Segen gewünscht hat. Und wir kennen diese Persönlichkeit gut, das ist Jakob. Jakob hat im wahrsten Sinne gerungen, sein Glück einzufangen, Segen zu erhaschen. Er hat alles riskiert, um diesen Segen zu bekommen. Er hat auch alles aufs Spiel gesetzt. Zwischenzeitlich hat er alles verloren. Aber Gott ist ihm auch begegnet. Und diese Begegnung hat sein Leben Stück für Stück verändert. Ich möchte euch einladen, das Leben von Jakob ein bisschen zu betrachten. Dazu möchte ich so ein bisschen die Hintergründe erklären und dann mit euch eine Episode aus seinem Leben lesen in der Bibel. Wir kennen die Geschichte von Jakob. Er hat seinen Bruder und seinen Vater betrogen wegen des Erstgeburtssegens. Und dieser Segen, das war ihm so ein Anliegen, er wollte diesen Segen haben. Aber die Art und Weise, wie er diesen Segen bekommen wollte, war ganz und gar nicht segensreich. Er hat gelogen und betrogen. Sein Bruder hat auf Rache geschworen, um ihn zu töten. Deswegen musste er fliehen. Und im Kapitel 1. Mose 28 wird beschrieben, als er floh, da kam er an eine Stätte. 28 Vers 11, wer das mitlesen möchte. Er kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Bildlich war sie untergegangen, aber auch wörtlich in dieser Situation. Es war Nacht geworden, aber auch in Jakobs Leben ist es Nacht geworden. Das ist die Situation gerade nach seiner Flucht. Und er hat gerade diesen Segen anscheinend bekommen von seinem Vater, aber war es wirklich Segen, den er da bekommen hat? Schon irgendwo, aber wie er ihn bekommen wollte, das war nicht segensreich. Und so merkt er das auch und die Geschichte geht weiter. Er flieht zu seinem Onkel Laban und gelangt dort zu wirtschaftlichem Wohlstand. Er gründet eine Familie, bekommt aber auch viele Probleme mit seinem Onkel und sehr viel Stress. Ja, der Onkel, der betrügt ihn selber nach Strich und Faden. Der ändert seinen Lohn und Jakob muss irgendwie immer gucken, dass er ja trotzdem über Wasser sich hält. Und letztendlich merkt er, er kann Tricks anwenden, um seinen Vorteil rauszuholen. Und das ist immer wieder so seine Masche. Eigene Wege gehen, auf die eigene Anstrengung, die eigene Intelligenz zu vertrauen. Aber nach einer gewissen Zeit fordert Gott ihn auf, nach Hause zurückzukehren. Und er erfährt dann, dass sein Bruder ihm entgegenkommt mit 400 Männern. Dass es eine große Streitmacht. Und Jakob hatte keine militärischen Mittel zur Verfügung. Er hatte große Herden und viele Kinder, eine große Familie, die galt es zu beschützen. Und er war in solcher großen Angst, dass er nicht mehr ein noch aus wusste. Er hat dann Vorsichtsmaßnahmen versucht zu treffen. Also er hat ein großes Geschenk an seinen Bruder vorausgeschickt. Seine Familie hat er in zwei Lager aufgeteilt. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich mit euch lesen möchte. Wir müssen bedenken, er ist in großer Angst, in großer Not. Er wendet sich im Gebet zu Gott und dann kommt jetzt die Geschichte. In 1. Mose 32, Verse 23 bis 33. Das möchte ich gerne mit euch lesen. Und ich lade euch dazu ein, mit mir zu lesen. 1. Mose, Kapitel 32, Verse 23 bis 33. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Es ist wieder Nacht. Und die Nacht wird auch gleichzeitig im Leben von Jakob verbunden mit negativen Geschehnissen. In Kapitel 28, der Beginn seiner Flucht, und ist es verbunden mit dem Betrug und der Flucht. Und hier ist es wieder der Betrug, der Fehler aus der Vergangenheit und seine alte Schuld, die ihn jetzt wieder einholen. So in gewisser Weise wird Jakobs Leben von Angst, Sorgen, Zweifeln und Schuld überschattet. Eigentlich wollte er doch so sehr, so sehnlichst diesen Segen haben. Aber das Mittel und die Wege, wie er versucht hat, an diesen Segen zu kommen, war nicht segensreich. Wir merken, dass er immer noch damit ringt, Segen zu bekommen, weil er danach fragt. Er fragt hier sein Gegenüber in Vers 27, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wie kann er das eigentlich sagen? Zuerst wird nur berichtet, dass ein Mann mit ihm rang. Aber Jakob merkt schnell, dass dieser Mensch, dieser Mann kein Mensch sein kann. Es muss sich um Gott handeln, weil er ihn auch nicht, ja, besiegen konnte. Die Situation ist sehr verworren, wenn wir das hier lesen. Und wir merken, dass Jakob, wenn er diesen Wunsch ausspricht, segne mich, dass er hier merkt, es muss Gott sein. Und letztendlich geht es hier um die Treue Gottes. Das mag ein bisschen sonderbar klingen, aber in Kapitel 28 gelobt Jakob, Gott zu dienen, wenn Gott ihn sicher nach Hause zurückführen wird. Aber wie ist das jetzt? 400 Mann kommen ihm entgegen. Dafür gibt es keinen Trick mehr, keinen Ausweg. Er hat schon versucht, seine Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Aber er kann sich hier nicht alleine rauswinden. Deswegen ist die Frage auch, wird Gott ihm treu sein und ihn sicher nach Hause führen, auch wenn Jakob gelogen und betrogen hat, um den Segen zu bekommen? Ist Gott treu, auch wenn Jakob untreu ist? Die Geschichte ist ja keine Geschichte, eine Hörgeschichte, die wir lesen und dann ist sie vergessen. Es ist das Wort Gottes, es ist die Bibel. Aber trotzdem ist dieser Abschnitt hier in der Bibel sehr merkwürdig. Gott ringt mit Jakob. Wie kann das sein? Er begegnet hier Jakob. Es ist zwar eine etwas stürmische Begegnung, wenn wir das mal so sagen, aber er begegnet Jakob und er kommt auf ihn zu, auf Augenhöhe. Er kämpft mit ihm, er ringt mit ihm und er lässt ihn auch, ja, eben zu, dass hier keiner verliert. Er lässt ihn nicht verlieren, er lässt ihn weiterkämpfen, aber er verliert auch nicht. Gott verliert nicht, aber Jakob verliert auch nicht. Sehr merkwürdig, wenn wir das mal so sehen. Aber irgendwo ist es trotzdem eine Augenhöhe, auf die sie sich begegnen. Denn der Kampf ist relativ ausgeglichen. Es gibt scheinbar keinen Gewinner und Verlierer. Gott schlägt Jakob auf die Hüfte, sodass sie ausrenkt. Und ich kann euch sagen, wenn etwas ausrenkt, ist das sehr schmerzhaft. Bei mir war es nicht die Hüfte, bei mir war es die Schulter, die ausgerenkt ist, war. Und das ist sehr schmerzhaft. Das ist mehrmals passiert und das ist ein ziemlich starker Schmerz. Und das muss sehr wehtun, wenn die Hüfte ausrenkt. Aber Jakob hält irgendwie doch an Gott fest. Und Gott lässt sich festhalten von Jakob, sodass er nicht weggehen kann. Wer ist hier also der Gewinner und wer ist der Verlierer? Ich würde sagen, eigentlich keiner. Eigentlich ist es ein Unentschieden. Als die beiden merken, sie kommen nicht weiter, entsteht ein Gespräch. Und es wird deutlich, Jakob sehnt sich immer noch nach dem Segen. Danach alles zu bereinigen, seine Schuld loszulassen, frei zu sein von der Last der Sünde. Trotz des materiellen Segens, den er empfangen hat, hat er noch keinen inneren Frieden. Frieden mit Gott und mit sich. Im alten Orient da ist der Name sehr eng mit der Persönlichkeit verknüpft. Die Bedeutung des Namens sagt etwas aus darüber, wie und wer die Person ist. Was bedeutet Jakob? Der Name bedeutet Fersenhalter. Das können wir nachlesen. Aber das ist auch gleichzeitig eine Metapher. Also wir haben, in der Bibel steht, er hat bei der Geburt seinem Zwillingsbruder Esau die Ferse festgehalten. Esau war der Erstgeborene, Jakob der Zweitgeborene. Aber Fersenhalter ist auch im orientalischen Kontext eine Metapher für Betrüger. Jemanden, der jemand an der Ferse festhält, damit der andere zu Fall kommt. Also ist Jakob ein Betrüger. Mit seinem Namen passt es auch irgendwie zu seinem Leben. Aber wie ist das hier? Welchen Namen nennt er? Wenn wir uns erinnern, ja, als er seinen Vater belogen hat, um diesen Erstgeburtssegen zu bekommen, da ist er zu seinem Vater hingegangen mit dem Braten, den seine Mutter gemacht hatte, und der Vater fragt ihn, Isaak fragt ihn, wer bist du? Und er sagt, die Frage stellt Isaak zweimal. Und Jakob antwortet zweimal, ich bin Esau, dein Sohn. Zweimal verleugnet er, wer er ist. Aber auf welche Antwort gibt er hier in Vers 28? Was sagt er hier? Wie heißt du? Fragt Gott ihn diesmal. Er antwortete, Jakob. Er sagt seinen wahren Namen. Diesmal lügt er nicht. Und indem er seinen Namen preisgibt, Jakob, Fersenhalter, Betrüger, steht er auch damit zu seinem Betrug. Er gibt zu, was er getan hat. Er gibt zu und gibt es Gott ab. Und diese Situation scheint so verworren zu sein. Gott gibt ihm darauf einen neuen Namen. Und mit diesem Namen wissen wir auch, wer der Gewinner dieses Kampfes ist. Jakob heißt nun Israel. Und Israel, das ist ein sehr ehrenvoller Name. Die Beschreibung heißt ja hier auch. In Vers 29, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und jetzt ist die Begründung, die Bedeutung des Namens, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Israel wird von einer Wurzel abgeleitet, die streiten, kämpfen heißt. Und El ist immer diese Kurzform für Gott, von Elohim. Und also ist das sozusagen der Gotteskämpfer, derjenige, der mit bzw. für Gott kämpft. Und damit hat Gott ihm den Sieg zugesprochen. Das ist auch wieder eine merkwürdige Situation. Gott spricht ihm den Sieg zu. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Es ist aber kein selbsterlangter Sieg. Es ist gar nicht möglich, Gott zu besiegen. Aber Jakob hat gesiegt, weil er ehrlich war gegenüber seiner Schuld. Damit hat er Gott erlaubt, in seinem Leben aufzuräumen. Gott hat seine Schuld getilgt. Und dann durfte er endlich erfahren, was es heißt, Frieden zu haben mit Gott. Und diesen Veränderungsprozess, der wird poetisch aufgenommen in Vers 32. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Wir erinnern uns, in Kapitel 28, da ging die Sonne unter. Und hier geht sie wieder auf. Es wird hell in seinem Leben. weil er von nun an Gott vertraut. Indem er seine Schuld Gott abgibt, vertraut er auch Gott, dass Gott es für ihn richten wird. So wie Gott auch das Problem seiner Sünde gelöst hat, so wird Gott auch in Zukunft seine Schwierigkeiten für ihn richten. Und deswegen darf er auf Gott vertrauen. Und damit sind wir wieder bei der Treue Gottes. Er darf auf die Treue Gottes vertrauen. Dieses Vertrauen ist der Sieg. Der Sieg, der nicht selbst erlangt ist, sondern den Gott schenkt. Die Veränderung in seinem Wesen merken wir auch daran, wie er in Kapitel 33 seinem Bruder begegnet. Er ist jetzt derjenige, der vorangeht. Vorher hat er ein Geschenk vorgeschickt, hat seine Leute, hat sein Lager in zwei Lager geteilt, hat viele Diener vorausgeschickt, aber jetzt ist er derjenige, der vorangeht, der Erste ist und der seiner Familie vorangeht und damit auch die Konsequenzen bereit ist zu tragen. Er geht nun aufrecht durchs Leben. Und damit ist auch Versöhnung mit seinem Bruder möglich. Ich glaube, Gott ist treu. Auch wenn wir untreu sind. Wenn wir zu ihm kommen und ihm vertrauen, macht er uns frei von unserer Schuld. Das Alte Testament kennt für den Begriff Treue bzw. Gottes Treue und seine Gnade ein Wort. Auf Hebräisch heißt es Chesed. Dieses Wort hat eine unglaubliche Bedeutungsvielfalt. Es bedeutet Liebe, Treue, Geduld, Gnade, Barmherzigkeit und noch vieles mehr. Es beinhaltet so viel und dieses Thema ist zentral im Alten Testament. Gottes Bundestreue. Und in dieser Geschichte sehen wir, dass Gottes Bundestreue viel weiter reicht, als wir uns das vorstellen können. Im Neuen Testament, da gibt es Bilder dafür, für die Bundestreue Gottes, dass Gott zu seinem Bund steht. Ne, wir haben im Neuen Testament den guten Hirten, der den verlorenen Schafen nachgeht. Wir haben den Vater, der seinen verlorenen Sohn wieder aufnimmt. Ein weiteres Bild dafür, für die Bundestreue Gottes, ist das Angesicht sehen, jemandes Angesicht sehen. Wenn ich mit jemandem im Reinen bin, dann kann ich jemanden in die Augen schauen, dann kann ich sein Angesicht anschauen. Und so ist es auch bei Gott. Wir können Gott nicht sehen, aber bildlich. Und das wird auch hier im Text gesagt, in Vers 31. Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Jakob erkennt, dass Gott treu zu ihm steht, unabhängig von seinen Fehlern. Und da Jakob erkennt das auch, denn er weiß, er ist ein Sünder, er ist ein Betrüger. Und trotzdem sieht er Gott, Gott begegnet ihm, aber er stirbt nicht. Denn eigentlich ist das unmöglich, Gott zu begegnen als sündhafter Mensch. Als sündhafte Menschen können wir Gott nicht sehen. Man müsste sterben, wenn man Gottes unverhüllte Herrlichkeit sieht. Aber gerade darin, dass Jakob nicht sterben muss, erkennt er, dass Gott ihm vergeben hat. Jakob erfährt Gottes Gnade und seine Treue darin, dass er nicht sterben muss, weil Gott ihn davor bewahrt zu sterben. Jakob erfährt damit am eigenen Leibe, dass Gott ihn schützt. Und das ist ein tröstender Gedanke, dass gerade in dunklen Zeiten des Lebens Gott nah ist. Interessant finde ich auch, dass Jakob an seiner Stelle nun Gott fragt, wie Gott denn heißt. Diese Frage wurde Jahrhunderte später von Mose auch gestellt. Da beantwortet Gott die Frage. Aber hier beantwortet er sie nicht. Das ist das Interessante. Gott verweigert ihm die Antwort. Und damit zeigt er ihm auch, dass Gott sich nicht beherrschen lässt. Gott ist derjenige, der über uns steht. Man kann sich Gott nicht bedienen. Das soll Jakob wissen. Man kann Gott auch nicht fassen und dennoch ist er treu. Er geht auf uns zu. Dass Gott seinen Namen nicht verrät, ist die Ermutigung an Jakob, Gott und seiner Treue zu vertrauen. So wie Abraham. In 1. Mose 15, Vers 6 steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und so sollte jetzt auch Jakob Gott glauben und vertrauen. Deswegen glaube ich auch, dass Gott einen Weg für uns bereithält, da wo wir stehen, in der Situation, in der wir gerade sind. Das dürfen wir von Jakob lernen. Und was mich so fasziniert an diesem Text, ist die Bundestreue Gottes. Trotz Jakobs Fehlverhalten ist Jakob nicht bei Gott durchgefallen. Und diese Bundestreue, das finde ich das Spannende, diese Bundestreue Gottes motiviert Jakob dazu, dieses Prinzip der Treue und der Vergebung, der Versöhnung auf sein eigenes Leben, auf seinen Kontext anzuwenden. Jakob geht nun auf seinen Bruder zu. Damit ist Versöhnung möglich. Das heißt, so wie Gott uns behandelt, so wie Gott uns liebt, so dürfen wir uns auch lieben und unseren Nächsten lieben. Kennen wir das irgendwoher aus dem Neuen Testament? Die Bundestreue Gottes, die Gott vorlebt, die darf Jakob in seinem eigenen Leben, und dadurch ist er motiviert, das in seinem eigenen Leben auf seine Mitmenschen anzuwenden. Wie geht er nun mit seinem Bruder um, mit seinem Nächsten, ja, mit seinem Verwandten, mit seinem Freund und so weiter? Da komme ich wieder zum Anfang. Wonach streben wir? Was ist uns wichtig? Gott setzt andere Maßstäbe. Lasst uns mutig sein, Gott zu vertrauen und auch diese Treue auf unser Leben anzuwenden, im Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Bundestreue Gottes, da hört es ja nicht auf. Die Bundestreue Gottes geht so weit, dass er sich zu Jakob herabbegibt. Er begibt sich zu Jakob herab, das habe ich schon gesagt, auf Augenhöhe. Und das mag für Jakob zwar eine schmerzvolle Begegnung sein, weil bei Jakob eine große Last zum Vorschein kommt. Aber es ist auch eine heilsame und befreiende Begegnung für Jakob. Gottes Treue ermöglicht wieder die Beziehung zu Gott. Gottes Treue kann man darin ausdrücken, wie das Neue Testament das schon formuliert. Der gute Hirte, der jedem Schaf nachgeht. Der Vater, der sein verlorenes Kind wieder aufnimmt. Oder die Witwe, die den verlorenen Groschen sucht, bis sie ihn findet. Gott hat uns aber auch nicht nur Bilder und Gleichnisse gegeben, um seine Treue, um seine Liebe besser zu verstehen, sondern er hat uns seinen Sohn gegeben, Jesus Christus. Jesus Christus ist zu uns herabgekommen, ist Mensch geworden. Durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat er uns wieder in die Beziehung mit sich und mit Gott geholt. Das heißt, Gottes Treue geht so weit, dass er bereit war, für dich und für mich zu sterben. Und das, was jetzt in diesen Tagen so viel gefeiert wird, die Geburt Christi, es ist schön, dass da irgendwie dran gedacht wird, aber da hört es nicht auf. Da hört es nicht auf. Er ist nicht nur auf diese Welt gekommen und wieder gegangen. Er ist für uns gestorben. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Und ich glaube, dass Gott uns zu sich in die Gemeinschaft mit ihm ruft. Und Paulus drückt in Römer 8 diese Bundestreue Gottes nochmal in eigenen Worten aus und fasst sie zusammen. Ich möchte jetzt mit diesen Worten abschließen aus Römer 8, Verse 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Marcel, wir danken dir von ganzem Herzen für deine wunderbaren Ausführungen und Gott möge dich auch weiterhin segnen. Du, dessen Name heilig ist, dich beten wir an, du ewiger Gott. Mit dem Lied 60 schließen wir unsere gesegnete Stunde ab und singen die drei ersten Strophen.
Himmlischer Vater, wir kommen vor dich und beten dich an. Danke, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass du uns in deinem Wort gezeigt hast, dass du zu uns stehst und wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass wir das im Leben von Jakob lesen dürfen und dass wir auch deine Kinder sind, dass du uns deine Kinder nennst. Ja, lass uns das auch zum Zeugnis weitergeben an unsere Mitmenschen, an die Welt da draußen, außerhalb von der Gemeinde. Hilf uns, dass wir nach diesem Prinzip leben und unser Leben ausrichten und immer wieder bei dir Mut, Kraft schöpfen können. Danke, dass du uns zugesagt hast, dass du immer bei uns sein wirst. Und wir danken dir und legen unser Leben in deine Hände und bitten dich um deinen Segen für diesen weiteren Tag. In Jesu Namen. Amen.